Schön, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Impulspredigt, keine Ahnung, was ihr euch darunter vorstellt. Die meisten wahrscheinlich, Impuls ist kurz. Super, kurze Predigt, mal schauen. Aber ich denke, dadurch, dass ich schon mal über dieses Thema gesprochen habe, nämlich vor 2 Wochen, falls ihr nicht da wart, lohnt sich das hoffentlich, das klingt ein bisschen komisch, so Werbung für die eigene Predigt zu machen, aber lohnt sich das, gerade in Ergänzung zu heute, einfach diese Predigt nochmal anzuhören. Geht auf cgbn.de, lohnt sich sowieso immer da mal raufzuschauen und zu gucken, welche coolen Predigten habe ich verpasst, welche mag ich mir noch anhören. Ich wollte mal starten mit einer Frage. Es ist ja gerade Urlaubszeit und deswegen sind natürlich unsere Räume so ein bisschen dezimiert und man fährt in Urlaub. Ich weiß, manche sind so verrückt, machen eine Fahrradtour durch halb Skandinavien oder fahren nach Zürich im ICE oder sonst wohin. Und ohne, dass ihr mir jetzt alle sagt, wo ihr wart, will ich ganz kurz, ruft einfach rein, was muss man mitnehmen, wenn man irgendwie unterwegs ist in Urlaub oder sonst wohin? Was muss unbedingt mit in die Tasche, in den Koffer oder sonst wo? Zahnbürste, mega gut. Ja, sehr. Unterwäsche, auch sehr gut. Seife, das ist sehr gut. Badehose, nochmal. Amen dazu. Handyladegerät, sehr gut. Sonnenbrille, was war das? Kreditkarte, ja. Reisepass, genau. Aber ihr merkt, super, genau. Ihr merkt, es kommt ein bisschen was zusammen und der ein bisschen reflektiert ist unter uns, wird sagen, naja, Alex, Moment mal, das kommt auf die Reise drauf an. Wir haben schon gehört, ja, irgendwie Badesachen, wenn du jetzt irgendwie klettern gehst auf den Kilimanjaro, dann brauchst du nicht unbedingt ein Bikini, ja, wird nicht so nötig sein, ja, ist nicht praktikabel oder wenn du klettern gehst, wirst du keine Flipflops einpacken oder du machst beides, Strandurlaub und so weiter. Aber mir geht's so, wenn ich einpacke, ich vergesse immer, dass er absolut Wichtigste, und das wurde schon genannt, ist mein Handy-Ladekabel. Ja, da kann ich auch mal eine Woche auf eine Zahnbürste verzichten oder Seife, aber mein Handy-Ladekabel darf nicht und ich vergesse das fast immer. Und ich dachte mir, ich wollte als Impuls einfach mal raufschauen auf diese Bibelgeschichte und habe geguckt, es gibt 2 Männer in dieser Bibelgeschichte, einmal Philippus und einmal der Kämmerer. Und beide sind unterwegs, beide haben irgendwie einen Auftrag, entweder sich selbst gegeben oder Philippus, das ist ja kein Geheimnis, hat einen Auftrag von Gott oder vom Engel des Herrn bekommen, dass er unterwegs sein soll. Und ich habe mir dann überlegt, auch methodisch, was haben sie eigentlich dabei? Was nehmen sie eigentlich mit? Und damit meine ich jetzt nicht ihren Schlüpper oder so, sondern was nehmen sie an Gedanken, an Fragen oder so? Womit sind sie eigentlich so im Leben unterwegs? Und ich würde gerne diese Bibelstelle nochmal lesen und einfach mal darauf schauen, was sie so an Dingen mitnehmen, mithaben. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Das heißt, er war schon in Jerusalem, er hat quasi schon seine Destination erreicht und ist schon auf dem Weg zurück nach Hause und liest jetzt den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, der ja da hingerufen wurde, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte den Propheten Jesaja lesen und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus tat aber seinen Mund auf und fing an mit der Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kam sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, Philippus Airlines, ne, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Und lass mich vielleicht erstmal beten am Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diesen wundervollen Morgen. Ich danke dir für diesen wundervollen Bibeltext, Herr, der ja jetzt in unsere Herzen gesprochen werden darf, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen dafür öffnest, genau das irgendwie durch den Text, durch den gelesenen Text, Herr, dass genau das in unser Herz und unser Kopf hineinfällt, was du aufgehen lassen möchtest, wie eine Pflanze zu ihrer Zeit, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, öffne unsere Augen, Ohren und Herzen für das, was du zu sagen hast, Herr. Amen. Amen. Ich hatte, wie gesagt, mir so Gedanken gemacht und gedacht, okay, das sind zwei Personen, die unterwegs sind. Sie haben denselben Weg. Der eine hat eine gewisse Motivation, das habe ich vor zwei Wochen schon in meiner Predigt gesagt. Der Äthiopier, der möchte Gott unbedingt kennenlernen. Der hat eine Sehnsucht, der sucht was. Und er ist unterwegs und hat wahrscheinlich, ist sehr ein belesener Mann. Wir lesen ja, er liest ja auch den Propheten Jesaja, wie auch immer er diese Schriftrolle gekriegt hat. Er möchte Gott kennenlernen und ist, hat Schwierigkeiten, irgendwie Gott kennenzulernen, gerade so als Ausländer. Er ist auch Eunuch. Es gibt Dinge, die ihn einfach trennen, in Gottes Gegenwart zu kommen, in den Tempel hineinzukommen. Das ist nämlich das, was er machen möchte. Er ist unterwegs nach Jerusalem, er will in den Tempel, er will Gott kennenlernen, aber eigentlich so ins Allerheiligste oder ins Heiligtum, ins Allerheiligste darf nur einmal im Jahr der Hohepriester, nämlich zu Yom Kippur, und da darf sowieso kein anderer rein. Aber so in den Vorhof, da gab es einen Bereich so für Frauen und irgendwie für, wo man opfern konnte. Und er hat so aus verschiedenen Gründen durfte er eigentlich überhaupt gar nicht da sein. Das heißt, ihm wurde es gar nicht eröffnet und möglich gemacht, dass er seinen Glauben irgendwie, dass er Gott kennenlernt und seinen Glauben lebt. Für ihn war klar, okay, der Tempel ist der Mittelpunkt, wo die Menschen ihren Gott anbeten. Und er wollte Gott kennenlernen, aber das war für ihn gar nicht möglich. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass er ziemlich enttäuscht zurückfährt und hat sich da nochmal so eine Schriftrolle abgegriffen, aber irgendwie war gar nicht eine Möglichkeit für ihn, Gott wirklich kennenzulernen. Und ich dachte mir, er ist mit einer etwas kleineren Tasche unterwegs. Also das ist jetzt keine Tasche, sondern Tüte. Aber er ist unterwegs und das, was ich denke, was der Kämmerer hatte, womit er unterwegs war, war eben die Sehnsucht. Er hatte irgendwie eine Gottesfurcht. Er wollte Gott unbedingt sehen. Er wollte ihn kennenlernen. Und ich glaube, vielen Menschen in unserer heutigen Zeit geht es genau so, ja? Dass sie eine Sehnsucht haben, Gott kennenzulernen, Gott zu schauen. Vielleicht können sie es gar nicht so benennen, wie wir es tun. Menschen sind auf der Suche nach irgendwas, sie brauchen eine Erfüllung des Herzens, das hatte ich vor zwei Wochen schon gesagt. Und ich habe ganz viele Begegnungen in letzter Zeit, und das ist so ganz anders, als ich es kenne zu meiner Kindheit oder Teenie-Zeit, dass ich erlebt habe, früher waren die Leute so irgendwie verschlossen, sie wollten nicht unbedingt was von Jesus hören oder so. Aber heute habe ich das Gefühl, die sind auf der Suche und sie finden irgendwie, versuchen eine Erfüllung zu finden in anderen Dingen. Entweder in, ich mache es mal jetzt ganz krass, so in Sünde, in Spielsucht, Sexualität, manche in Freundschaften, Hobbys. Ich habe einen Freund, der ist Läufer, der ist unglaublich, ist keiner aus unserer Gemeinde. Seine Ehe ist kaputt gegangen, weil er sich so komplett ins Laufen hineingesteckt hat. Ja, also der ist irgendwie pro Tag 50 Kilometer oder 100 gelaufen, ich weiß nicht genau. Und der hat dann da drin Erfüllung gesucht. Und es gibt verschiedene andere Dinge, und sowohl wir als auch die Menschen hier um uns rum in Barmbek in Hamburg, die haben eine Sehnsucht. Und auch dieser Kämmerer, der eigentlich Gott gar nicht kennt, der hat eine Sehnsucht, der braucht Erfüllung. Und ich glaube, das war ein Mann, der sehr belesen war und der hatte irgendwie Lust, Gott anzuschauen und ihn zu finden. Und das Zweite ist, was er hatte. Er hatte nämlich keine Ahnung, wie das geschehen soll. Er hatte keine Ahnung, was genau er tun soll. Sondern er macht sich auf den Weg. Er hat von irgendwie wahrscheinlich Diaspora-Juden, die irgendwann mal dahin gezogen sind nach Äthiopien, hat er irgendwann diese Sehnsucht oder gemerkt, okay, der Mittelpunkt des jüdischen Glaubens ist in Jerusalem. Da muss ich hin, ich muss zum Tempel und hat das irgendwie erfahren. Aber er hat keine Ahnung wirklich wie. Er hat vielleicht vorher noch nie gebetet, er hat vielleicht auch vorher noch keine Tora oder Propheten gelesen. Und er braucht einfach Hilfe, um seine Fragen loszuwerden. Und vielleicht geht es auch manchen von uns so, dass wir Fragen an Gott haben oder wir vielleicht auch nicht wissen, welchen Weg, welchen Schritt soll ich gehen und mit unseren Enttäuschungen schon unterwegs sind in unserem Leben und sagen, okay, naja, eigentlich bin ich zu dem Gottesdienst gegangen oder zu der Veranstaltung gegangen oder zu dem Seelsorgetermin gegangen oder zu der Person gegangen und eigentlich habe ich mir mehr erhofft und ich bin enttäuscht worden, jetzt gehe ich enttäuscht zurück und jetzt habe ich so meine Fragen. Vielleicht sitzt du hier und bist enttäuscht von Gott, wie vermutlich auch der Kämmerer und sagst, okay, irgendwie, ich bin darin enttäuscht worden, ich versuche noch mein letztes, indem ich fleißig den Propheten Jesaja lese oder die Bibel, aber irgendwie ist da auch eine Leere. Irgendwie ist dieser Weg sehr öde, den Lukas in der Apostelgeschichte hier beschreibt. Der Weg ist öde, der Weg ist langweilig, langsam und es dauert einfach lange, bevor man irgendwie einen schönen Ort sieht wieder. Und vielleicht gibt es Menschen, auch in unserer näheren Umgebung, Familie, Freunde, die eben doch mit diesen Enttäuschungen, mit diesen Fragen unterwegs sind. Und wenn wir mal ganz tief in unser Herz hineinschauen, dann bin ich mir sicher, dass auch wir so unsere Fragen an Gott haben und an Gott haben und an die Bibel. So, das ist das, was der Kämmerer bei hat. Das ist nicht viel, ne? Wenn ich damit eine Woche lang in Urlaub gehen würde, hey, dann würde es mir, glaube ich, nicht gut gehen. Irgendwann, wir sind dazu gemacht, dass wir hungrig sind und wenn man hungrig ist, was tut man? Dann isst man. Ja, und ich glaube, wenn der Kämmerer noch sehr, sehr lange mit diesem Hunger, mit diesen Fragen unterwegs gewesen wäre, dann wäre er noch enttäuschter gewesen. Dann hätte er sich vielleicht auch irgendwie entschieden und gesagt, nein, das ist dann doch nicht Gott, was ich suche oder das ist nicht darin, wo ich Erfüllung kriege. Philippus, der ist ein bisschen anders unterwegs, der ist ein bisschen besser bepackt, der hat eine größere Tasche. Die ist aber sehr leicht, die ist relativ entspannt zu tragen und da sind ganz, ganz wundervolle Dinge drin. Zum einen, mach ich mal die Tasche hier auf. Zum einen hat er ganz klar, und das lesen wir in den ersten paar Versen, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Ich habe hier ein Bild vom Kompass. Das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, die Philippus in dieser Stelle braucht. Er braucht einen ganz klaren Auftrag, wo er hingeht. Philippus ist ein unglaublicher Typ, der... zu dem komme ich gleich noch. Das ist nicht Philippus der Jünger oder der Apostel, sondern das ist ein Diakon. Der ist einer von den 7 Ausgesandten, also wurde von den Aposteln ausgesandt und hat unglaublich krasse Sachen erlebt. Und wie viel Vertrauen er einfach hat, indem Gott einfach sagt, hey, geh nach Süden, geh dorthin und er geht einfach hin. Das heißt, er weiß seinen Weg, er weiß seinen Platz, er weiß, er kann Gott an der Stelle vertrauen. Und ich habe so eine kleine Geschichte erlebt, als ich jetzt, ich von Freitag auf Samstag bin ich nachts auch im ICE unterwegs gewesen, habe ein paar Tage vorher ein Ticket gebucht und dann kam meine Frau an und hat gesagt, hey Alex, wir haben noch so einen Gutschein, Bahncard 25 und so, zweite Klasse, und sie meinte, ich habe noch so einen Gutschein, das würde dir ein Upgrade geben für die erste Klasse. So, und ich war im Schwarzwald, das heißt, ich war 7,5 Stunden unterwegs und ich dachte, jo, nachts 7,5 Stunden in der Bahn nehme ich gerne die erste Klasse. Danke Deutsche Bahn dafür. Und dann haben wir das gemacht. Das war, wir dachten kompliziert, aber war recht einfach. Und dann hatte ich so 2 Tickets. Also einmal mein ganz normal gebuchtes Ticket und dann dieses Upgrade-Ticket. Und das musste ich beide vorzeigen. Und dann war das so, dass ich dann da saß, mega stolz in der ersten Klasse mit meiner Cappy und so. Ne? Alle anderen so mega schick und ich nicht. Und dann saß ich da, ganz souverän und ich wusste, ich bin hier richtig. Und dann kam der, also erstmal kam jemand vorbei, ja, wo darf ich Ihnen Kaffee bringen aus dem Speisewagen? Und ich war, okay, ich kenne das so, ich muss selbst zum Speisewagen gehen. Kein Dank, nein, danke. Und dann kamen die vorbei mit so Keksen in der ersten Klasse, so Herzkekse, ja, hier für unsere Gäste in der ersten Klasse. Und ich denke so, oh, wow, ich bin hier richtig, ich bin hier unbedingt richtig. So lässt sich's leben. Und dann kommt irgendwann der Schaffner so, weiß nicht, die Hälfte der Fahrt, die war schon vorbei, und dann kam er vorbei und hat gesagt, ja, darf ich hier Tickets sehen? Ich so, kein Problem. Oben auf der Anzeige war auch, also besetzt, ne, von, wo war ich, Villingen oder Oldenburg oder so, oder Offenburg, bis nach Hamburg. Und dann zeige ich mein Ticket und hier. Und dann hat er das erste Ticket eingescannt und sagt, Sie sind hier falsch. Ich so, nein, nein, stopp. Einen Moment. Ich habe ja noch ein zweites Ticket, nämlich die Sitzplatzreservierung, die dann aufzeigt, dass ich in der ersten Klasse sitzen darf. Und dann wendet er sich kurz weg, wendet er sich wieder zu mir und sagt, Sie sitzen hier falsch. Kein Witz, mit dem Ton. Sie sitzen hier falsch. Ich meinte, nein, 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 ich habe hier gebucht. Sie müssen nur ganz kurz warten, bis mein Ticket lädt. Das dauert 10 Sekunden, länger nicht. Und dann zeige ich Ihnen das. Ja, nee, Sie müssen in die zweite Klasse. So, ganz kurz. Und dann in dem Moment hat es geladen. Kein Witz, dreimal. Und dann in dem Moment hat mein Ticket geladen. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Und dann scannt er das und meinte, ah, ja, Sie sind hier richtig. Denk so, das sage ich Ihnen jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Und er meinte, ja, wir nennen das nicht Sitzplatzreservierung, sondern, und er hat irgendein anderes Wort gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, ich weiß ja nicht, was Sie intern dazu sagen, aber es ist ja eine Sitzplatzreservierung, die ich hier habe in der ersten Klasse. Also ja, dann Ihnen noch eine schöne Fahrt und tschüss. Ja, dann habe ich ihn nie wieder gesehen. So, und dann, ich wusste, ich saß da und in jeder anderen Situation, gerade so bei Tickets und ne, erste, zweite Klasse, bin ich immer so unsicher oder wo muss ich aussteigen? Ich bin dann so ein Typ, ich steige immer irgendwie 10, 15 Minuten vorher, stehe ich dann lieber im Gang und warte und ja, ist es richtig, muss ich hier aussteigen, Hamburger Hauptbahnhof, und also ich bin dann eher einer, ich gucke nochmal dreimal auf eine Karte oder dreimal, ob ich richtig bin, bin ich im richtigen Waggon und so, und aber ich wusste, ich war richtig, und der Mann kam und hat gesagt, naja, sind Sie sich sicher? Nee, Sie sind hier falsch. Er hat ja nicht mal gefragt, sondern einfach nur, Sie sind hier falsch. Und mit so einer Souveränität saß ich da und wusste, nein, ich bin hier richtig. Ich habe den Gutschein in der Tasche, ich habe mein Ticket und niemand kann mich da wegholen. Niemand. Ja? Und ich glaube, mit so einer Souveränität ist ein Philippus unterwegs. Ist ein Philippus unterwegs in der Welt, in der er gelebt hat und wusste, okay, ich muss nach Süden, das ist der Weg, den Gott mir zeigt. Und ich glaube, wir tun gut daran, Gott zu fragen und uns herausfordern zu lassen, Herr, wo möchtest du, dass ich hingehe? Und damit meine ich nicht unbedingt geografisch, ja. Das kann natürlich auch sein, dass Leute wie Missionare dann entsandt werden. Aber auch wir in unserem kleinen Barmbek können doch Gott fragen, Gott, wo möchtest du mich in Souveränität, in deiner Souveränität hinsenden? Wo möchtest du, dass ich hingehe, weil das genau dein Weg, dein Platz für mich ist? Welche Gespräche soll ich führen? Was soll ich mit meinem Kollegen, meiner Kollegin sagen? Wie soll ich da irgendwelche Dinge tun? Und wir dürfen uns gewiss sein, wie ein Philippus gewiss war, da wo ich bin, bin ich richtig, wenn Gott mich hinsendet. Auch wenn du fragst, hast, auch wenn du unsicher bist. Und ich glaube, und das ist noch eine zweite Sache, die er hat, das hatte ich eben schon gesagt, ist, dass Philippus einfach ein unglaublich großes Vertrauen hat an Gott. Er vertraut Gott. Ja, er stellt nicht die Frage und sagt, warum soll ich denn jetzt da auf diesem öden, langweiligen Weg gehen? Es wird sogar beschrieben als öde, in anderen Übersetzungen heißt es lange oder langweilig oder anstrengend. Anstrengend in dem Sinne ist, dass die ganze Sonne knallt, du bist in der Wüste, da ist keine Oase. Also das ist mega anstrengend, und Philippus sagt ohne zu zögern, jo, Gott, ich bin unterwegs mit dir, was auf dem öden, langweiligen Weg, nee, dann bleibe ich lieber in Barmbek, hier ist es schön, hier gerade in unserer Gemeinde ist es schön warm, ich kann was trinken, und da ist es nicht ganz so schön und ganz angenehm. Und ich glaube, dass Philippus dann so ein Wort von Jeremia irgendwie im Kopf hat, in Jeremia 17, Vers 7 und folgender, da heißt es, gesegnet ist der Mann, der sich auf dem Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und ich denke, das ist so ein unglaubliches Fund, was Philippus hier mitbringt, ist, dass er Gott einfach unglaublich vertraut. Und ich glaube, das Vertrauen nicht einfach nur so jetzt, ich vertraue jemanden, kein Problem. Wenn mir jemand sagen würde, Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wenn meine Frau sagen würde, Alex, mach das und das. Und ich würde denken so, naja, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber gut, weil meine Frau das sagt, ihr vertraue ich, tue ich das. Wenn mir irgendein Fremder vielleicht dasselbe sagen würde, dann wäre ich skeptisch und würde sagen, nö, mache ich nicht. Aber es hat immer mit der Beziehung zu tun. Ich glaube gerade, wo wir Christen oder generell, wo wir echt lange, lange mit hadern, ist einfach Gott zu vertrauen. Was bedeutet es eigentlich, Gott zu vertrauen? Wenn ich ihm, ich sag mal, 100% vertraue, dann mache ich alles, was er sagt. Ich prüfe das natürlich, um nicht zu gucken, ob das mein Hirngespinst ist. Ja, aber wenn ich Gott vertraue, dann mache ich alles, was er sagt. Dann gehe ich doch dahin, wohin er mich haben möchte. Dann ruft er mich und ich zögere nicht. Dann stelle ich nicht noch die Fragen. Aber das können wir Deutschen mega gut. Ja? Wir stellen die kritischen Fragen und wir sagen, welchen Weg sollen wir jetzt gehen? Sicher, Gott, und ich frage lieber nochmal 3 Propheten, damit die mir das bestätigen. Oder naja, und hier, wir wollen ja Sicherheiten. Wir wollen Sicherheiten. Darin sind wir gut. Aber gerade Gott zu vertrauen, heißt auch manchmal, Sicherheiten loszulassen und zu gehen. Und das macht Philippus und dafür ist er ein Beispiel für mich. Und ich glaube, dass beides genau diesen Mut, den er hat, einfach zu gehen und dieses Vertrauen, was er hat, ganz sehr damit zusammenhängt, ist, dass er das Wort Gottes kennt. Er kennt das Wort Gottes. Er liest die Schriften, die unterwegs sind in den Gemeinden. Er ist ja schon ein bisschen unterwegs und ein paar Schriften, so Jesus-Geschichten, die kennt er. Und er hat von den Aposteln gehört und er weiß im Grunde, was Gott Gutes alles tut. Und das ist einfach ein Riesenfund. Und ich denke, davon darf er zehren, dass er das Wort Gottes kennt. Und das ist, ich weiß, das ist so, das predige ich zu Kindern, zu Jugendlichen, auch zu Erwachsenen. Aber hey, wir tun so gut daran, das Wort Gottes zu lesen. Ja, wir tun so gut daran, das Vertrauen wachsen zu lassen zu Gott. Ja, unsere Beziehung wächst, indem wir sein Wort aufnehmen. Und ich glaube, dass ein Philippus an der Stelle das Wort Gottes kennt. Und ich glaube, das hilft ihm auch unglaublich gut, dem Kämmerer zu begegnen, indem er diese vielleicht schwierige Textstelle auslegt. Philippus predigt dem Kämmerer dann, als der Kämmerer fragt, kannst du mir das erklären, was da ist? Philippus predigt mit dieser Osterbrille auf dem Kopf. Er sagt, natürlich, ich kenne diese Stelle und ich kann sie dir auslegen, weil da geht es nämlich um Jesus Christus, um meinen Herrn Jesus Christus. Kennst du Jesus Christus? Ah, das war doch der jüdische Rabbi. Nee, ja, Moment, ja, war er. Aber Folgendes, Jesus war der Sohn Gottes. Er hat sich hingegeben für dich und für mich. Und das heißt, der Vorhang ist zerrissen, das Allerheiligste ist auf einmal präsent. Auch du, der du auf dreifache Weise gar nicht glauben dürftest, du dürftest gar nicht jüdisch sein, du dürftest gar nicht an Gott glauben, du kannst gar nicht in in seine Gegenwart kommen, aber du darfst jetzt. Warum? Weil Jesus sich erniedrigt hat. Und das ist diese Botschaft. Jesus hat sich erniedrigt, damit wir erhöht werden. Und das ist das, was Philippus einfach im Herzen trägt. Er kennt diese Botschaft. Er haut sie raus und er spricht einfach nicht nur vom puren Evangelium des Kreuzes, dass Gott sich hingegeben hat, Jesus, dass er seine alle deine Sünden getragen hat, sondern er spricht noch viel mehr. Er spricht darüber, hey, wie kannst du dich bekehren? Wie kannst du dein Leben mit Jesus leben, indem du dich taufen lässt? Also wir hören ja nur einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Die waren mehrere Stunden unterwegs und haben sich unterhalten. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, das habe ich versucht mit dieser Glühbirne aufzuzeigen, ist lebendige Erfahrung. Philippus hatte lebendige Erfahrung mit seinem Gott. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Hey, wenn wir nur die Bibel lesen, super, aber das ist zu wenig. Ja? Ich glaube, unser Gott ist ein Gott, der sich beschenkt, der es liebt, sich hinzugeben. Und Philippus, wenn man Apostelgeschichte 8 so ein bisschen liest, dann merkt man, was für krasse Sachen er erlebt hat. Philippus war so der Johannes Hartl seiner Zeit oder der Reinhard Bonke oder so. Er war unterwegs und es sind unglaublich krasse Sachen passiert. Es haben sich Leute bekehrt, sie sind frei geworden von Geistern, sie waren besetzt, Wunder sind passiert, sie sind geheilt worden, alleine, dass Philippus für sie gebetet hat. Das heißt, Philippus hat Dinge erlebt, die Gott gemacht hat. Und das war ein unglaubliches Fund. Und wenn ich so in mein Leben hineinschaue, dann merke ich auch, so die Momente, die mir im Kopf geblieben sind, sind natürlich Bibelstellen und ich merke, wow, Gott spricht zu mir, aber sind vor allem auch Momente, wo Gott einfach mit einem Wunder gewirkt hat. Ja, wo ich mein Leben lang ist jetzt schlecht gesagt, aber mega dolle Knieschmerzen hatte. Als Teenager, Jugendlicher so sehr, dass mein Sportabitur, ich habe Leistungskurs Sport gehabt, echt schlecht ausgefallen ist, weil ich einfach nicht Leistung bringen konnte. Mein Knie war einfach nicht so gut. Ja? Das haben wir Kelly-Männer, das haben wir irgendwie vererbt gekriegt. Mein Papa hat Probleme mit seinem rechten Knie, ich habe Probleme mit meinem linken Knie und mein Bruder hatte beide Knie. Ja. Und das war irgendwie da, aber ich habe dann irgendwann jemand mal für mich gebetet und dann konnte ich wieder laufen und er hat gesagt, renn doch mal die Treppe hoch und runter. Und ich bin hoch und runter gerannt und dann war der Schmerz weg und ich habe gedacht, nee, das kommt ja morgen wieder. Der Schmerz ist bis heute nicht wiedergekommen. Ich laufe Marathons und so ein Gedöns. Ja. Ich habe keine Schmerzen, wenn ich 30, 40 Kilometer unterwegs bin. Warum? Weil Gott gnädig ist. Ja. Und das sind Momente, und das meine ich jetzt nicht im Konkurrenzdenken, wenn du hier sitzt und Knieschmerzen hast, dann würde ich sagen, hey, dann schrei zu Gott, ja, der will doch, dass es uns gut geht. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass das mich gepusht hat unglaublich doll. Dass das Momente war, wo ich Gott erlebt habe oder ich hatte chronische Kopfschmerzen und sie gingen einfach nicht weg, auch als Jugendlicher. Und es wurde für mich gebetet, ein paar Mal sogar, also nicht einfach nur einmal und ich habe sowas gar nicht mehr. Also ich habe manchmal Kopfschmerzen, wenn ich zu wenig trinke oder so, aber da sind Dinge passiert, von denen ich unglaublich gepusht bin, auch bis heute. Und ich weiß, hey, Gott meint es einfach gut mit uns. Und ich will jetzt nicht dazu ermutigen, dass wir geil darauf werden, irgendwie so von Wunder zu springen. Aber ich glaube, das sind trotzdem Dinge, die uns helfen, einfach so ein größeres Vertrauen zu haben, wenn wir Gott begegnen, wenn wir vielleicht durch so ein ödes Land mal gehen. Dann können wir so Meilensteine auf die Meilensteine schauen, die Gott getan hat in unserem Leben. Und ich komme gleich zum Schluss, ihr Lieben. Denn das ist genau das und der Mittelpunkt jetzt dieser Botschaft, dass ich glaube, dass der Kämmerer ein Kairos-Moment braucht. Der Kämmerer, Kairos heißt Herr, der König, er ist Jesus Christus, er ist derjenige, der uns in allen Dingen begegnen kann, weil er weiß, wie es dir geht. Jesus weiß, wie es dir geht. Ja, auch wenn du selbst nicht weißt, wie es dir geht, Jesus weiß es. Und das, was der Kämmerer braucht, er liest, er hat Ahnung, er weiß, wohin er muss, er hat schlechte Erfahrungen gemacht, aber das, was er braucht, ist eine Begegnung mit Jesus Christus. Und die bekommt er dadurch, dass ein Philippus bereit ist zu gehen. Die bekommt er dadurch, dass Philippus bereit ist, seine Taschen zu füllen mit all den guten Dingen, unterwegs zu sein, ihm zu begegnen. Und durch diese Begegnung mit Philippus hat der Kämmerer ein Kairos-Moment. Eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus durch Philippus. Kein kognitiver Vorgang in seinem Kopf, so eine Suche, ich habe eine Antwort gefunden, dann ist ja alles klar. Kein Wissen, das reicht nicht. Wissen reicht nicht, ihr Lieben. Das Wort, das er liest, muss real werden. Die Worte, die wir hören und lesen, müssen real werden. Sie müssen irgendwie nicht nur verstanden werden. Und auf sein Leben müssen sie übertragbar werden. Er erkennt die Buchstaben und liest die Sätze, aber sie haben keine Relevanz für ihn, bis Philippus sie ihm erklärt und bis er das selbst erlebt und er eine Entscheidung trifft. Wisst ihr, man sagt so in der Kirchengeschichte, dass gibt es gläubige Christen in Äthiopien, Menschen, die Jesus nachfolgen. Und man sagt, das geht so auf ihn zurück. Vielleicht ist das auch eine einfache Rechnung. Wir haben ja eine Bibelgeschichte über den Kämmerer aus Äthiopien und der hat mit Sicherheit auch so seinem Stamm, seiner Königin und allen davon erzählt, was er erlebt hat. Und ich glaube, durch die Treue von Philippus war es möglich, dass der Kämmerer einfach dann weiter dass das Wort Jesu Christi weitergegeben hat, durch so eine Leidenschaft, die er dann auch entwickelt hat. Und gerade befinden wir uns in dem Live on Stage, ja, und für diejenigen, die es was sagt, das ist so, wir haben uns vorgenommen, einfach für so unsere VIPs, Menschen, die uns wichtig sind, die Jesus auch noch gar nicht kennen, very important people, dass wir einfach für sie beten, für sie da sind und wir wünschen uns, dass sie Gott kennenlernen, dass sie so einen Kairos-Moment haben. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, Hunger, dass wir uns in diesem Life on Stage ja bewegen und sagen, hey, wen hat Gott dir auf dein Herz gelegt? Wo darfst du ein Philippus sein für einen Kämmerer? Wo darfst du eine Person sein für vielleicht deinen Arbeitskollegen, Chef oder Menschen in der Familie, Freunde, Nachbarn, wo auch immer. Ich glaube, sie sind nicht fern. Es sind suchende Menschen wie der Kämmerer hier in Barmbek. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und wir werden jetzt in die Kleingruppen gehen. Und Nicole wird gleich an die Wand zwei Fragen oder drei Fragen, Impulsfragen werfen. Sind die da? Entschuldigung, die ist im Church, tut mir leid, die ist im Church Tools Dokument drin. Und zwar ist die erste Frage, ich stelle sie mal schon mal, mit welchen dieser beiden Figuren identifizierst du dich und warum? Und die folgenden Fragen zielen in die Richtung. Das ist einmal so die Philippus-Frage oder Anregung ist, erinnerst du dich an einen Kairos-Moment in deinem Leben? Erinnerst du dich an einen Moment, wo Gott dir begegnet ist und du gesagt hast, und in dem Moment es war so, wow, Gott ist real, Gott ist da. Und erzähl doch einfach davon in der Gruppe. Wenn du das nicht hast, ist nicht schlimm. Dann kannst du ja Gott danach fragen. Und die Kämmerer-Frage ist dann, wo sind deine Sehnsüchte? Welche Fragen hast du an Gott? Wo bist du vielleicht auf einer öden Strecke hängen geblieben und sagst, okay, die Fragen habe ich und sie sind bis heute nicht beantwortet worden. Da möchte ich dich ermutigen, dich Gott zu öffnen und füll einfach deine Taschen, wie Philippus es getan hat, mit seinem Wort, mit einer Sehnsucht auch nach Wundern. Ja, nicht nur Wunder hinterher zu haschen, aber trotzdem zu sagen, Gott, ich brauche auch in manchen Momenten ein Wunder. Und ich glaube, wir tun gut daran, weil unser Vertrauen einfach Gott gegenüber wächst. Amen.